Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Diese Woche live aus Island mit jemandem, bei dem ich mir immer nicht sicher bin. Heißt du Adi Toro oder heißt du Adi Totoro?
Ja, tatsächlich liegt es daran, dass du nicht gut lesen kannst, weil es heißt Adi Totoro. Aber irgendwie ist bei mir so ein Ding, dass jeder, wirklich jeder, ich weiß nicht wieso, Adi Toro liest. Das ist so ein Wort, weißt du, dass du so irgendwie überfliegst.
Ja.
Und dann siehst du Adi Toro, was ich voll krass finde. Aber ja, Adi Totoro oder Adi oder Aldi Torte, kann ja nicht sagen, was man will.
Ich nenne dich einfach Adi, jetzt für den Verlauf des Podcasts. Für alle, die dich nicht kennen, also du bist mir, glaube ich, zum ersten Mal bei TikTok begegnet. Du bist aber inzwischen auch einfach überall, also auch auf YouTube in Langform-Videos, aber halt auch auf Instagram, auf YouTube mit Shorts unterwegs. Liebe deinen Humor. Also insbesondere, ich glaube das erste Mal, dass ich dich gesehen habe, war so mit so diesen PowerPoint-Präsentationen. Ja, einfach sehr, sehr lustig, sehr lange dabei. Du machst eine Menge Sachen inzwischen.
Ja.
Wie würdest du das beschreiben, was du so machst im Internet?
Boah, ist schwer. Ich finde es immer schwer, das zu beschreiben, weil ne, jeder hat ja eigentlich so seine Plattform. Trimax hat Twitch, andere haben TikTok. Bei mir ist schon TikTok die Plattform, die halt am größten ist und die meisten Leute kennen mich von da, aber jetzt so in meinem Kopf ist es nicht so die Main-Plattform, weil YouTube mache ich schon seit 7 Jahren und YouTube ist irgendwie immer so mein Baby gewesen und dann streame ich auch, aber Podcast und so. Ich würde sagen, so all in all irgendwie Entertainment-mäßig, dumme Sachen so in diese Richtung, aber schon, ich würde sagen einfach Unterhaltung auf allen Plattformen so mäßig, ja.
Ja, und du warst hier auch schon mal Thema in diesem Podcast, weil du eine der geilsten Trennungsvideos aller Zeiten produziert hast.
Also wirklich, habt ihr darüber geredet?
Ja, damit drüber geredet, weil das wirklich einfach, das war so erwachsen und so cool und so krass abseits von allem, was alle anderen machen.
Ja, ja.
Richtig, richtig nice.
Ja, ich kann nicht jetzt hier auch sagen, es war alles fake, sind immer noch zusammen. Nee. Ja, vielen Dank, freut mich. Ja, fand ich auch cool, dass man das so machen kann. Aber wir wollten auch mit dem Trennungsvideo eigentlich Trennungsvideos ein bisschen hops nehmen. Weißt du, wie ich meine?
Ja, klar. Ja, voll. Ja.
Weil jedes Trennungsvideo ist irgendwie dann so, und wir haben uns gedacht, ey, weil wir haben schon immer gesagt, das Coole ist, dass irgendwie Hanna einen lustigen Humor hat und immer noch hat. Und ich auch irgendwie so ein bisschen, wir haben schon immer während der Beziehung gesagt, falls wir uns mal trennen, dann machen wir so ein Video. Das war irgendwie funny. Und ist gut ausgegangen dann.
Ja, sehr, sehr schön. Und damit herzlich willkommen zu Lästerschwestern, dem Podcast, in dem wir jeden Samstag für euch zusammenfassen, was in der letzten Woche so im Internet an Shit passiert ist, was ist auf TikTok viral gegangen, welche Twitch-Streamer hatten Beef, was war auf Twitter im Trend, welche YouTube-Videos gehen gerade richtig ab. Das erfahrt ihr hier und wir gucken uns den Scheiß für euch an, damit ihr ihn nicht gucken müsst und trotzdem wisst, was los ist. Und wir haben eine Menge Themen dabei, unter anderem wollen wir beide so ein bisschen auch über Sachen reden, die wir so beobachtet haben in letzter Zeit. Ich habe nämlich lustige E-Mails bekommen, lustige Influencer-Anfragen in der letzten Woche. Du hast so ein paar Sachen beobachtet zum Thema Formate, dass da gerade eine Menge krasse Sachen kommt, so auf Join und auf RTL Plus und so weiter.
Ja, ja.
Es gibt News zu dem Spendenbetrugsvorwurf gegen Jaluze. Da gibt es nämlich jetzt einen Podcast von seinem Strafverteidiger. Es gibt eine neue Studie zu Influencern. Trimax hat gesagt, ihr seid schuld, dass er reich ist. Elias Nährlich unter anderem hat ein neues Influencer-Getränk rausgebracht und das ist wirklich, das gab's noch nie. Da hat erst noch niemand drauf gekommen. Julienko hat gesagt, er ist gar nicht dekadent und TikTok als Plattform hat sich auch krass weiterentwickelt. Da wollen wir jetzt drüber reden. Bevor wir reinstarten, hier aber nochmal kurz Werbung und zwar für BookBeat, unseren langjährigsten Podcast-Partner. Falls ihr BookBeat trotzdem noch nicht kennt, da gibt es über 900.000 Hörbücher und E-Books zum Streamen oder offline hören. Ich habe selten Zeit, mich hinzusetzen und mir wirklich so konzentriert ein Buch zu lesen. Aber ich bin immer mit Kopfhörern unterwegs, sei es beim Kochen oder beim Aufräumen oder auf dem Weg zur Arbeit und so weiter. Und BookBeat ist dafür perfekt, denn die haben so gut wie jedes erdenkliche Genre als Hörbuch, sei es Ratgeber und Sachbücher, Kinderbücher oder Fantasy-Romane, sogar Graphic Novels oder bekannte Klassiker. Und das sogar in mehreren Sprachen. Man kann die Lesegeschwindigkeit flexibel anpassen, was ich absolut liebe. Ich kann einfach auch kein YouTube-Video der Welt mehr gucken, ohne es auf zweifache Geschwindigkeit zu stellen. Und das ist so toll, wenn man das bei Hörbüchern genauso machen kann. Und es gibt sogar einen Schlaftimer, damit man beim Einschlafen nichts verpasst. Ob ihr jetzt gerne romantische Stories von Colleen Hoover mögt oder zum neuen Jahr euch endlich mal das einzige Buch, was du je über Finanzen lesen solltest, von Finanzfluss mal durchhören wollt, damit ihr richtig investiert oder persönliche Stories wie Du darfst nicht alles glauben, was du denkst von Kurt Krömer liebst oder I'm glad my mom died von Jeanette McCurdy oder Bücher wie der von BookTok gehypte Fantasy-Roman God Killer bei BookBeat gibt es so viel geiles Zeug. Und das alles kriegt ihr ab 9,99 € im Monat als Student oder Studentin, sogar ab 4,99 € im Monat. Und für den kleinen Aufpreis kann man sogar einen Familienaccount daraus machen und mit bis zu 4 weiteren Profilen BookBeat teilen. Man kann das Abo dabei jederzeit kündigen und mit dem Code LESTERSCHWESTERN mit AE und unter dem Link in den Shownotes könnt ihr es 60 Tage kostenlos testen. Da sind 40 Hörstunden mit dabei. Also checkt es unbedingt mal aus, weil irgendein Buch wird jeder von euch finden, was er geil findet. Das verspreche ich euch. Also warum nicht einfach mal ausprobieren? Es ist kostenlos, man kann es jederzeit kündigen. Und wer weiß, vielleicht habt ihr ein neues Hobby, die ganze Zeit Hörbücher hören, weil das ist sehr geil. Ich fange mal an mit meiner E-Mail, die ich bekommen habe, weil ich fand das interessant und ich wollte es einfach mal erzählen, weil ich mich auch interessiert, ob andere Kollegen und Kolleginnen das auch erlebt haben. Du bist ja bei einem Management, ne? Also ja. Du hast Leute, die dich managen. Und ich war noch nie in einem Management. Ich habe früher mal bei YouTube-Netzwerken gearbeitet auch, aber...
Bei welchem?
Also ganz früher bei Mediakraft. Das, da war ich ganz am Anfang mit dabei.
OG. Aber du bist auch schon ultra lange unterwegs, ne?
Ja, also mein YouTube-Account ist von 2006. Also ich bin wirklich lange dabei. Und also beruflich mache ich das seit 2012. Also wirklich sehr, 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 sehr lange. Und was mir halt in der Zeit begegnet, das ist eigentlich immer so zwei Modelle. Also entweder du hast halt ein Management oder ein Netzwerk damals noch und die verkaufen dich, ne? Also die gehen raus an Marken, an Agenturen und sagen denen, ey, yo, wir wollen irgendwie ein geiles Format machen oder wir suchen einfach aktuell Partner für den Twitch-Stream oder keine Ahnung was, gebt uns Geld und dann machen wir Werbung für euch. Oder umgekehrt, es kommen proaktiv Anfragen rein, weil die Marke sagt, yo, wir finden Adi geil, wir wollen mit dem arbeiten, so lass mal mit dem TikTok machen. Und dann kümmert sich das Management darum zu verhandeln, wie viel Geld das ist. Und dafür hast du ja auch einen Vertrag mit dem Management und es ist ganz klar, die kriegen, keine Ahnung, ne, 10%, 20%, 30% Prozent von dem, was du verdienst. So, dann gibt es den anderen Weg und das sind Agenturen, die das für Marken machen. Also da sagt dann die Marke, keine Ahnung, Coca-Cola oder was weiß ich, sagt, ey, yo, wir haben keine Ahnung von Influencer-Marketing, wir wissen nicht, wie das funktioniert, wir wollen aber irgendwas Cooles machen und dann gehen sie zu einer Agentur und dann sagt die Agentur, ey, wir haben eine richtig gute Idee, wir schicken die alle, keine Ahnung, zu irgendeinem Event und dann müssen die da alle Stories produzieren und dann kommt irgend noch ein Promi mit rein und dann suchen wir euch da die besten Leute für raus und dann kümmern wir uns da drum und so weiter. Ne? Und dafür zahlt dann die Marke der Agentur Geld.
Genau, also man muss sagen, ich würde sogar sagen, dass meistens Agenturen dazwischen sind. Meistens hast du ja dann noch zwischen dem Management und der Markenagentur. Meistens oder manchmal hast du zwischen dem Management und der Marke zwei Agenturen. Das gibt's auch.
Ja.
Oder drei. Ich will nicht wissen, wie viel Geld da verloren geht, weil da Agenturen irgendwie Geld abknipsen. Aber was mir aufgefallen ist, am besten sind die Kooperationen immer, und ich glaube, das kannst du bestätigen, wenn du direkt mit der Firma, also wenn keine Agentur dazwischen ist. Also an alle Firmen hier draußen, auch an die großen Firmen, anstatt irgendwie einer Agentur 200.000 Euro zu geben im Jahr, stellt einfach zwei, drei Leute ein, die das direkt für euch machen. Es ist immer besser, es ist geiler, weil Agenturen, Digga, das fuckt mich so ab, ne, ich schätze alle Agenturen wirklich, aber so dieses, ne, die Agentur hat ja in erster Linie Angst, beim Kunden zu verkacken mit schlechtem Content und das nimmt so extrem viel Spielraum für guten Content raus, weil dann die Agentur halt richtig viel einschränkt und sagt, ja nee, das kannst du nicht machen, weil die Agentur denkt, die Firma feiert es nicht, also deren Kunde. Ja. Aber oft, wenn man dann mit dem Kunde direkt Kontakt hat, sagen die dann so, oh ja, ist eigentlich voll geil, mach. Weißt du, wie ich meine?
Ja, voll. Nee, wir haben glaube ich, auch die kreativsten und absurdesten Sachen haben wir machen können, wenn wir direkt mit der Marke zusammengearbeitet haben. Also die Werbung, die bei mir auf YouTube immer so am meisten gefeiert wird, ist die Werbung, wo wir direkt mit der Marke gearbeitet haben und denen einfach absurde Sachen vorgeschlagen haben, die gesagt haben, ja, finden wir geil, mach mal. Wir vertrauen dir da. Weil das, glaube ich, so das Ding ist. Und die Marke oder ne, also sollte eigentlich einen ja einkaufen, weil sie sagt so, wir mögen dich, wir haben uns das angeguckt, was du machst und wir kaufen dich ein, weil wir auch glauben, dass du verstehst, was deine Zielgruppe mag. Und manche Agenturen wissen das auch.
Ja, ich check schon, dass die...
Manche nicht, aber...
Ich check schon, dass die manchmal, ne, auch die Firmen, ne, alles kannst du ja nicht machen. Aber ich habe immer das Gefühl, je mehr Agenturen dazwischen sind, desto mehr Leute sind dazwischen, die Angst haben, dass es nicht cool ist für die Firma. Und oft dann auch die Firma gar nicht gefragt wird. Weißt du, was ich meine? Also... Dass die Agentur dann vielleicht gar nicht zwangsläufig zur Firma geht und fragt, yo, ey, kann der das machen? Sondern die sagen im Vorhinein dann schon so, nee, kannst du nicht machen, weil die wollen das nicht, ohne wirklich nachzufragen. Das ist dann schade, weil dann geht manchmal irgendwie so ein bisschen Potenzial verloren.
Was jetzt neu dazu kommt, das gibt's schon länger, ist so ein neuer Trend, dass halt ganz viele von diesen Startups, ne, also so, keine Ahnung, ich denke da jetzt an so Marken, die du halt überall auch hörst, ne, so, die halt dann auch in jedem Podcast Werbung schalten, die bei jedem Influencer sind, ne, dass die oft weil die halt so als Startup unterwegs sind, auch tatsächlich eigene Leute im Unternehmen haben, aber die skalieren richtig krass. Und die wollen halt bei jedem Werbung schalten. Die wollen überall sein, weil sie einfach unglaublich viel Geld haben, um das rauszupumpen. Und was sich da in letzter Zeit so entwickelt hat, ist so gerade diese Online-Startups, die haben oft tatsächlich Leute, die bei denen arbeiten, aber die können sich aufgrund des Volumens gar nicht darum kümmern, hunderte von Influencer proaktiv anzuschreiben. Und deswegen machen die es umgekehrt. Die haben auf ihrer Website ein Formular oder eine E-Mail-Adresse, wo sie halt sagen so, ey, wenn du ein Influencer bist und mit uns arbeiten willst, dann bewirb dich einfach bei uns. So, du kannst einfach uns schreiben, ich habe Bock mit euch zu arbeiten. Und das zählt jetzt ein bisschen auf, was ich jetzt letzte Woche beobachtet habe, weil ich habe nämlich zeitgleich zwei Anfragen bekommen von zwei unterschiedlichen Agenturen, die beide ihre E-Mail so formuliert haben, dass es sich so gelesen hat, als würden sie den Kunden vertreten. Also hey, ne, ich sage jetzt nicht die Marken, aber so, ich habe unter anderem Kontakt oder so, ich arbeite für diese Marken, so, es ist so halt so ein bisschen schwammig formuliert, bla 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 und bla 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 und die würden voll gerne mit dir arbeiten, schick mir gerne mal so dein Media Kit oder deine YouTube-Statistiken und so weiter und was das kosten würde, wenn die bei dir was einkaufen und dann sagen, machen wir da was klar und so. Und das Seltsame war halt, dass ich das von zwei Firmen, die nichts miteinander zu tun haben, gleichzeitig bekommen habe und wie du gerade schon meintest, so wie ich es eigentlich kenne, ist entweder, dass da eine Agentur ist, die hat den Auftrag von der Marke. Also die Marke hat gesagt, yo, ich will explizit Raw Bubble haben. Oder die haben gesagt, ey, ich will einfach geile Comedy-Influencer haben, such mir mal 10 raus und mach mir ein Angebot so. Und deswegen war es so seltsam, dass es zwei Agenturen gleichzeitig sind. Und dann habe ich halt beiden das Angebot geschickt, das identische. Und dann kamen aber unterschiedliche Zahlen zurück. Also die eine Agentur meinte so, ey, die haben voll Bock, mit dir zu arbeiten. Und das war aber 20% weniger Geld als bei der anderen. Und das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Dachte so, hey, also ihr vertretet dieselbe Marke. Und dann habe ich einfach mal nachgefragt und meinte so, yo, ich habe gerade zufällig dieselbe Anfrage bekommen, aber bei dem anderen war es weniger Geld als bei euch. Wie kann das sein? Und dann stellt sich raus, die haben gar keinen Auftrag von der Marke. Das waren in beiden Fällen anscheinend, waren das so Agenturen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Die sind gleichzeitig auch irgendwie Managements, also auf deren Website haben die so eine Handvoll Creator auch unter Vertrag, die, von denen ich aber jeweils noch nie gehört habe. Und die haben halt über die Leute, die sie halt teilweise schon vertreten, mal mit der Marke geschrieben. Wahrscheinlich, ne, weil die irgendwie für die Marke, die verkauft haben oder umgekehrt, die Marke mit denen Kontakt hatte. Aber die arbeiten gar nicht für die Marke. Und was sie dann machen ist, dadurch, dass sie diesen Kontakt haben oder in einem Fall habe ich sogar die Theorie, dass sie wirklich einfach an diese Collab-Ad öffentliche E-Mail geschrieben haben. Also die gehen hin, suchen Influencer, die nicht im Management sind, schreiben die an und sagen, hey, diese Marke will mit dir arbeiten, schick mir deine Infos. Und dann gehen sie zur Marke und sagen, ich vertrete diesen Influencer, der will mit euch arbeiten. Hier sind seine Infos, wollt ihr auch mit ihm arbeiten? Also komplett intransparent. Weder die Marke weiß, dass das nicht mein Management ist und ich weiß nicht, dass sie nicht die Agentur von der Marke sind und nehmen sich dann einfach proaktiv irgendwie 30% dazwischen raus.
Falls der Deal zustande kommt.
Ja, falls der Deal zustande kommt. Was sagen ja auch irgendwo okay ist, wenn du sagst, so, ich bin so der Middleman, ich bringe irgendwie Leute irgendwie zusammen. Aber es war halt komplett intransparent. Also ich dachte, das ist eine Agentur, die exklusiv für diese Marke arbeitet.
Ja, ich frage mich, inwiefern das legal ist oder illegal. Ich kann mir, also grundsätzlich klingt es ja erstmal scheiße, aber jetzt nicht, wie sagt man dem, nicht ultra illegal, obwohl es wahrscheinlich illegal ist zu sagen, ich vertrete diese Marke. Da könnte man wahrscheinlich schon die verklagen und sagen,
ja, es war halt so schwammig formuliert,
nicht,
ne?
Ja, genau. Wahrscheinlich ist es so formuliert, dass man es nicht verklagen könnte. Es ist halt einfach, ne, ja, ich glaube, die gehen halt einfach hin und erhoffen und schreiben dann vielleicht 50 Influencer und sagen, yo, wir haben Kontakt zu denen, ohne dass sie überhaupt zur Firma gegangen sind. Gehen dann mit allen Angeboten zu dieser Firma und hoffen dann, dass die Firma sagt, oh ja, wir haben noch ein bisschen Budget über, hier, wir machen noch diese 15 Kooperationen. Ja. Und dann nehmen sie sich den Share, wenn der Deal ja zustande kommt. Vorher bringt es ja ihnen auch nichts. Aber ist auf jeden Fall eine interessante Art.
Ja, weil sie fügen halt nichts an Mehrwert hinzu.
Ja. Wie meinst du, keinen Mehrwert?
Ja, also normalerweise, wenn eine Marke eine Agentur beauftragt, dann sozusagen guckt die Marke ja aktiv, was sind gute Ideen, so was ist das Konzept von der Kampagne, mit wem arbeiten wir da am besten, so wie passt zur Marke, was will die Marke auch, was ist deren Briefing. Und umgekehrt, dein Management, das weiß sozusagen, die kümmern sich ja um ganz viele Sachen für dich und deswegen ist es auch okay, dass sie einen Share nehmen davon. Ne? Aber in dem Fall ist die einzige Leistung, die diese Leute erbracht haben, ist mir einmal eine E-Mail zu schicken und dann der Marke einmal eine E-Mail zu schicken und danach sozusagen gibt die Marke denen ein Briefing, die schicken mir das einfach weiter, dann schicke ich denen den Content und die schicken das einfach weiter. Die leisten keine Arbeit. Die nehmen sich einfach Geld da aus diesem Ding raus für nichts.
Ja. Ich probiere es gerade irgendwie so, na, es ist ultra shit, aber die Leistung, die sie in Anführungszeichen erbringen, ist für die Firma das Vermitteln von einem Influencer und für das nehmen sie dann 30%. Aber ich sage auch so, wer halt das dann macht, dann ist ja der Influencer einfach dumm, der das macht, so mäßig. wer da drauf reinfällt.
Genau, weil das Ding ist, ich habe dadurch jetzt einfach realisiert, ich schreibe jetzt einfach diese Marken proaktiv an, weil wir machen halt bisher kein Sales, weil in den meisten Fällen sind das ja auch tatsächlich Agenturen, die auf uns zukommen, die einen exklusiven Vertrag mit dieser Marke haben. Das war jetzt einfach nur bei diesen Startup-Dingern.
Ja, ja.
Das waren jetzt auch zwei Agenturen, von denen ich vorher noch nie gehört habe, mit denen wir noch nie zu tun hatten. Aber ich gehe jetzt einfach hin und sage, okay, dann ich schreibe jetzt einfach diese Marken proaktiv an und sage so, yo, ich nenne denen einfach genauso den Preis und meine Demographics und sage halt so, ich muss eh euer Briefing lesen, ihr gebt mir eh Feedback auf den Content, da muss niemand dazwischen sitzen, dessen einzige Aufgabe ist, die E-Mails hin und her weiterzuleiten.
Ja, ja.
Ich mache einfach Sales selber und muss mich mit dem Scheiß nicht rumschlagen.
Ja, ja, voll. Jetzt mal abgesehen von dieser Masche, von diesen Dings, ist ja das immer aber ein Grundproblem, finde ich auch bei Managements. Weißt du, wie ich meine? Weil am Ende bei vielen Sachen ist ein Management ja auch nur dazwischen und leitet Mails weiter und Briefings. Klar, ne, da sind auch viele andere Aufgaben.
Aber sie machen es ja für all deine Mails. Und das finde ich dann wiederum, okay, weil das nimmt dir dann Arbeit weg. Aber in meinem Fall macht das macht diese Agentur nichts.
Ja, ja. Ja. Aber auch wenn jetzt eine Agentur dazwischen ist, die zwar gebucht ist von einer Firma, auch die leitet oft auch einfach nur die Idee der Firma weiter und sucht Influencer. Weißt du, wie ich meine? Ich denke mir auch oft so.
Ja, das stimmt. Da aber dann ist es ja dazwischen die Marke. So, ja.
Ja, ja, genau. Dann ist das Ding der Marke so mäßig. Aber ja, so schon auch ein Grundproblem manchmal. Jetzt abgesehen von der Masche, die ultra shit ist, von diesen kleinen Drecksfirmen, die das machen.
Das, was ich am krassesten fand, ist, dass halt der einzige Grund, warum es mir aufgefallen ist, weil die Summe unterschiedlich war. Ne? Weil ich dachte so, okay, ne, vielleicht ist es einfach, ne, kann ja manchmal sein, irgendwie zwei Agenturen arbeiten an demselben Projekt oder keine Ahnung was. Ne? Und einfach dadurch, dass die Zahlen so krass unterschiedlich waren, da ist mir halt aufgefallen, die eine Agentur war halt wenigstens transparent genug zu sagen, so, yo, wir nehmen davon Prozente.
Mhm.
Und die andere Agentur hat es halt einfach abgezogen und einfach gesagt, die Marke bietet dir Summe X. Und ich wusste halt, dass sie mir mehr bieten, weil ich ja von jemand anderem eine andere Zahl bekommen habe.
Yeah.
Wo dann transparent drinsteigt, so, ey, unsere Agency-Fee ist halt Prozent X, so.
Dann nimmt die Agentur vielleicht einfach mehr als die andere. Oder ne, die wussten ja nicht mal, wie viel Geld
genau,
sie bekommen.
Genau, aber es war halt komplett verschleiert. Ne?
Also, ja, ja. So. Auch da muss man sagen, dass es ja auch bei einer normalen Zusammenarbeit oft verschleiert ist. Also du weißt ja nicht immer, wie viel Geld die Agentur vom Kunden wirklich bekommt.
Das
gerade
stimmt.
Bei großen Kunden, also ich kann mir vorstellen, wenn es wirklich so um große Kunden geht, also ich rede jetzt so weltweite Firmen, IKEA, weißt du, so solche Agenturen, wie viel da wahrscheinlich an Agenturen abgegeben wird, die das vermitteln,
muss sehr viel Geld,
insane Zahlen sein.
Ja.
Weil wenn man schon eine Influencer einer gewissen Größe, verdient man gut, das ist kein Geheimnis. Und wenn du dann denkst, dass die Agenturen das vermitteln, die werden da nochmal so viel abziehen.
Ja,
also,
ja, und ich find, das ist aber auch irgendwo gerechtfertigt, weil die ja eine Kreativleistung erbringen oder Management. Also das ist ja eine Entscheidung der Marke, ob sie eine Agentur buchen will oder nicht.
Ja, ja, genau.
Aber in dem Fall sozusagen, die Marke hätte ja überhaupt kein Problem, mit mir direkt zusammenzuarbeiten. Die denken nur, ich werde von einer Agentur vertreten.
Ja, ja, voll.
Die mich
ja,
aber gar nicht vertritt.
Ja, ja, also das ist eigentlich das, was mich stören würde. Ne? Also ich glaube, das ist auch der Punkt, wo man dann den Anwalt einschalten könnte. Schaut dir dann Solmecke. Wenn die halt sagen, dass die dich vertreten, obwohl die dich ja gar nicht vertreten eigentlich. Oder vielleicht nur in diesem einen Fall ist
ja wahrscheinlich formulieren sie es da genauso schwammig mit sozusagen, hey, ne, wir haben mit dem Kontakt, der würde gerne mit euch arbeiten. So. Also.
Das ist auf jeden Fall interessant, wie sich die immer so ein bisschen einschleichen wollen. Da gibt es immer Leute, die sich da viel Gedanken machen und sich dann irgendwie eine Lücke suchen und irgendwie so, aber das macht ja auch keinen Spaß, Digga. Also an die Leute, die das machen, falls sie jetzt zuhören, hier, das macht ja keinen Spaß. Digga, dann müssen die Influencer anschreiben, wissen nicht, ob die Kooperation zustande kommt. Machen dann vielleicht eine Kooperation, okay, bekommen dann 30%. Also die werden das jetzt auch nicht bei riesigen Influencern machen, weil das sind wahrscheinlich immer so kleine bis mittlere, I guess, die dann zusagen.
Ich schätze auch, dass sie das bei Leuten mit Managements nicht machen würden.
Nicht deswegen die, aber ich glaube, Leute, die zusagen, sind dann wahrscheinlich eher kleinere bis mittlere, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Und dann verdienen die vielleicht da mal 800 Euro dran für, ja, weiß ich nicht, aber wenn es denen Spaß macht, so sollen sie es machen.
Ja, mal gucken, wie das weitergeht. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, einfach diese Unternehmen, von denen ich weiß, dass sie halt einfach sozusagen die Möglichkeit haben, dass man sie direkt anschreiben kann für Collabs, einfach auch mal versuchen, so die mal direkt anzuschreiben und zu gucken, so ey,
aber bist du
gerne Werbung machen?
Aber dann gehst du eher proaktiv auf Firmen zu, oder?
Die haben wir bisher noch nie gemacht. Also wir haben noch nie proaktiv auf Firmen zugegangen. Bisher kommen das immer, weil halt irgendwie...
Ja, ist aber auch ultra schwer, ne? Also ich glaube, das funktioniert nur für Events meistens oder bei mir so aus Erfahrung.
Ja.
Also so Kooperationen, die durchs Jahr sind ja meistens gebündelt an irgendwelche Geldtöpfe, die freigeschaltet wurden, die ja die Firmen intern so freigeben. Ne? Deshalb funktioniert so das allgemeine auf Firmen zugehen meistens relativ schlecht, weil die müssen dann ja noch extra irgendwie Geld zu viel haben, wo die sagen, ja, können wir noch ausgeben so mäßig.
Ja.
Außer für
Events. Ja, und das ist für die auch ein krasser Aufwand, dann irgendwie 100 unterschiedliche Influencer zu managen. Dafür gibt es ja die Agenturen auch irgendwo dazwischen. Aber es gibt halt diese Startup-Firmen, die halt Leute da sitzen haben. Mhm. Naja, aber das Geld kommt ja inzwischen bei den Influencern auch an, weil große Medienkonzerne irgendwie krasse Formate auch finanzieren und dann haben da auch Sponsoren Geld für. Da wolltest du ein bisschen drüber reden. So, was hast du da beobachtet in letzter Zeit?
Ja, ich glaube, man hat es im letzten Jahr vor allem gemerkt, dass YouTube so ultra in so eine Formatrichtung gegangen ist. Gerade die Großen, also ich rede da von Softdorf, Revi, Trimax mit Formaten, irgendwie Sam vs. Wild gibt es ja gefühlt schon viermal jetzt mit Nerd in the Dirt von Max, Arctic Warrior von Otto Bulletproof, dann Sam vs. Wild an sich. Ne, so, dass es voll in diese Formatrichtung geht, die auch gut produziert sind, mehr so in auch immer in Serien ausgestrahlt werden. Mhm. Und das finde ich einfach so eine interessante Entwicklung, weil ich glaube, irgendwie man hat so ein bisschen gesehen bei Sidemen in England, bei den YouTubern, die machen das halt schon seit 4-5 Jahren jetzt schon und jetzt kommt das so in Deutschland an und ne, auch Join, die halt unglaublich viel Geld reinbuttern in Events, in Serien mit Influencern so mäßig, ne, weil sie halt extrem viele Leute rüberholen wollen. Und ich finde es einfach so eine interessante Entwicklung und bin auch gespannt, wie die Entwicklung anhält so mäßig. Mhm. Weißt du, ob das jetzt ein Standard wird oder ob das nur so ein zusätzliches Ding wird auf YouTube? Weil ich wiederum finde es dann auch wieder nice, mal ein normales YouTube-Video zu gucken von irgendjemandem, von InScope, ein Vlog oder weiß ich was. Einfach sowas Dummes mäßiges.
Ja.
Oder halt, ne, das halt auch gerade in diesem Sinne von Formaten, das auch Streamer, finde ich, mittlerweile viel mehr so in Formaten streamen. Also weißt du, dass sie so im Stream, ich glaube Papa Platte ist ein gutes Beispiel dafür, dass du dir eine Idee ausdenkst, die du im Stream machen kannst, die aber auch ein geiles Zweitkanalvideo in sich gibt, das so für sich funktioniert. Weißt du, dass wirklich so gedacht wird in, yo, man arbeitet halt so viel mehr in Formaten, weil man irgendwie gemerkt hat, dass es gerade gut ankommt. Wie beobachtest du das so ein bisschen?
Ja, ist denn, also, ne, das ist jetzt bei, im Falle von Revi und hier Sofodorf, das sind ja, die machen ja viel mit Dating, so Dating, richtig, so Dating-Shows und so. Und das, da hast du voll recht, das ist ja voll der Trend, so von Sidemen aus England oder aber auch hier so Cut und Jubilee und so weiter. Und Dave hat ja mal versucht, das auch selber mit einem eigenen Kanal zu kopieren, hier mit diesem, The Studio oder sowas.
Das hat auch ultra gut funktioniert.
Das ultra gut funktioniert, war, glaube ich, nur einfach zu teuer, das irgendwie durchzuziehen auf einem neuen Kanal, deswegen hat das dann irgendwie beendet. Aber ich finde es spannend und ich glaube tatsächlich, das, was du meinst mit Streamern, das zählt da voll mit rein. Ne? Also ich glaube, dass halt viel von dem, was heute auf YouTube passiert, einfach immer besser funktioniert, wenn es gutes Reaction-Futter ist. So.
Mhm.
Und gerade ne, so ein 30-Minuten-Dating-Video oder sowas, wo man halt dann lange drauf reacten kann, wo dann auch eine lange Reaction zu produziert wird. Das ist halt auch geiler Content dann für Leute in Streams. Da wird dann drüber geredet, das erzeugt Buzz und so weiter. Und ich glaube, dass halt solche Formate... So, wer guckt sich in einem Stream einen Vlog an? So einfach ein generischer Vlog. So, früher haben wir das alle geguckt, aber es gibt nicht so, wenn es ein besonderer halt, Vlog ist, aber so einfach nur so, hey, ich guck mir jetzt irgendeinen Vlog von Julienko an oder so, wahrscheinlich eher nicht.
Ja, oder wenn es Homies sind halt, dann ist es oft, ne, wenn es Homies sind, dann guckt man sich's irgendwie an. Aber ich frage mich sowieso, diese Formate irgendwie so gut funktionieren. Ich glaube, es gibt zwei Gründe. Einerseits, weil sie inhaltlich wirklich gut funktionieren. Aber andererseits, weil sie halt auch für den YouTuber irgendwie so ein bisschen Entlastung sind, weil du kannst die oft, oder ne, das wird dann halt oft abgedreht in einer Woche, gehst du dann halt für 3 Monate vor, so mäßig.
Ja,
und dann,
ich glaube auch, dass es sozusagen, es ist auch dankbarer Content und deswegen machen es auch immer mehr und dann etabliert sich das. Und ich würde auch sagen, YouTube ist auch immer mehr so Fernseh-Content, ne? Also ich meine, das, was hier so bei den Dating-Shows gerade, finde ich, was ist das, ne? Das ist natürlich ein bisschen jetzt günstiger und weniger aufwendig produziert als jetzt, keine Ahnung, eine Dating-Show bei Netflix. Aber es ist so für die Zielgruppe an jungen Menschen in der Machart und auch mit, ne, da sind ja dann immer auch irgendwelche anderen Influencer dabei, ist es schon einfach halt auch wie so eine Show, so ein bisschen. Ne? Es hat so ein bisschen diesen Charakter von Fernsehunterhaltung halt neu gedacht für YouTube. So.
Ja, voll. Und ich finde es gar nicht shit, wenn das jetzt so klingt. Ich finde es ultra geil. Ich habe zwar nie, wie sagt man dem, Trash-TV geguckt, aber so dieses Dating finde ich eigentlich geil, aber liegt wahrscheinlich daran, dass man halt die YouTuber kennt und dann die halt so sehen will in diesem Moment. Aber ja, finde ich schon cool. Aber ich finde es immer so cool, ne, dass man jetzt auch für diese Show von Sascha, die neue Mitarbeiter des Monats. Hast du die gesehen?
Gleich gesehen, nee.
Ist sie auf
Join oder auf seinem Kanal?
Ich glaube, die ist auf Join eine Woche vorher und kommt dann eine Woche später auf seinem Zweitkanal, Sascha Hellinger. Und ich finde es geil, dass halt schon mittlerweile diese Sachen irgendwie produziert werden, wie in Anführungszeichen im Fernsehen. Obwohl, was ist dann im Fernsehen heutzutage noch? Weil das Fernsehen auch jung produziert mittlerweile, aber dass es schon so Produktionsfirmen gibt, weißt du, die so ultra diesen YouTube-Humor versteht und diesen YouTube-Schnitt und dann macht man es schon noch irgendwie auf YouTube-Basis, aber irgendwie bisschen professioneller, bisschen geilerer Ton und so, weißt du, so eine Mischung von beiden. Finde ich halt irgendwie, finde ich ultra geil. Aber da brauchst du halt Leute, oder jetzt kommt halt so die erste Generation an Leuten, die so mit YouTube voll aufgewachsen ist und so in dieses Produzentending reingeht, die das halt so voll verstehen, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und deshalb.
Ja. Ja, also
wie ist das jetzt auch alles so aus dem Boden?
Ich finde das richtig spannend, weil das, also dieses, ich habe es gerade so reingeskippt in das Mitarbeiter des Monatsformats. Das erinnert mich so ein bisschen, ne, weil er reist hier auch ne, in 6 Länder und übt dort 6 Jobs aus. So, ne? Also das ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was Le Floyd schon vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so ist es fast her, gemacht hat mit hier Le Floyd versus the World oder sowas, wo er auch quasi um die Welt gereist ist und da ging es ja nicht um Jobs, aber so das war halt eine YouTube-Premium-Serie und die war damals nur denkbar, weil YouTube halt Geld in Original Content auf YouTube investiert hat und zwar irgendwie 500 Millionen oder sowas.
Ja.
Und ich glaube jetzt es ist auch ein weiteres Phänomen, weil halt Plattformen wie Join einfach junge Leute jetzt halt wieder ins Fernsehen oder halt zu Streaming rüberholen wollen. Dass sie halt dann mit Influencern arbeiten und dann halt plötzlich Budgets frei werden, mit denen Leute auch endlich mal Sachen machen können, die sie halt eigentlich die ganze Zeit schon hätten machen können, also vom Skill-Level her und auch von der Kreativität her, nur halt das Geld dafür nicht hatten.
Ja, ja, voll. Aber es ist schon lustig, dass es genau jetzt passiert und nicht vor 3-4 Jahren, weißt du, wie ich meine? Weil irgendwie, es trifft halt so viel aufeinander. Eben einerseits, die großen Firmen wollen Junge erreichen, das heißt, Budgets werden locker. Es gibt mittlerweile Agenturen, die das verstehen, weil du hättest nicht vor 5 Jahren, glaube ich, so eine Serie produzieren können mit einer klassischen Fernsehproduktion. Das wäre zu groß gewesen, das wäre vom Schnitt Humor hätte es nicht gepasst. Ich glaube, das trifft jetzt so alles ein bisschen aufeinander, so mäßig. Und weil halt einfach so extrem viele Leute auf YouTube sind, oder ich erwische mich auch mittlerweile relativ oft, dass ich wirklich so am Fernsehen, weißt du, sowas gucke, was auf 40 Minuten geht auf YouTube.
Mhm.
Irgendwie sowas jetzt von Sascha oder 30 Minuten, weil es irgendwie schon geil ist, so einfach so irgendwie zu essen oder einfach auf dem Sofa zu sitzen und dann das anzumachen. Du hast wirklich so ein bisschen ein längeres Video, was man auch bei Sam vs. Wild gesehen hat oder bei Kai Pflaume damals, der sein Format angefangen hat.
Mhm.
Weil Kai Pflaume hatte das Format angefangen, da wo er mit Leuten geredet hat, als YouTube in so einer Phase war, wo so InScope seine Vlogs hochgeladen hat mit Ron und alle so gesagt haben, ja, Videos müssen ultra kurz sein und schnell geschnitten und 6 bis 8 Minuten, weißt du, so diese Phase.
Mhm.
Und dann kam einfach Kai Pflaume mit seinen 1,5-Stunden-Dingern und jeder hat es geguckt. Jeder hat es geguckt und das zeigt irgendwie, so Sachen funktionieren ja trotzdem auch. Es muss nicht immer nur kurz, schnell, bababam sein.
Ja.
Und ich glaube, Sam vs. Wild hat auch deshalb so extrem gut funktioniert, weil es in so einer Zeit gekommen ist, wo TikTok ultra geboomt hat, schnell auf YouTube geschnitten wurde und dann kam so Sam vs. Wild, so als ruhiges Format, das einfach wieder so ruhig war und man sich so chillig reinziehen konnte, das auch spannend war. Und deshalb ja.
Ja, so eine Gegenbewegung so ein bisschen.
Ja, genau. Ja, ja, voll genau.
Ja. Und das, was du beschreibst, passiert ja weltweit. Also YouTube gibt das ja auch immer als Zahl raus. Und das ist jahrelang, also wirklich seitdem ich YouTube mache, war immer Mobilgerät das schnellst wachsende Medium. Ne? Und es war früher so, also als ich noch angefangen habe, war es so, PC hat irgendwie 60-70% der Zugriffe ausgemacht. Wahrscheinlich sogar am Anfang noch mehr. Und irgendwann war es dann so, oh ja, Mobilgeräte sind jetzt bei 50%, die Hälfte aller Leute guckt YouTube auf dem Handy, ne? Und heute gucken wahrscheinlich die wenigsten auf dem PC. Und das bei weitem schnellst wachsende Medium bei YouTube, also Zugriffsmedium bei YouTube, ist inzwischen der Fernseher. Und das seit ein paar Jahren. Rasant weltweit gucken immer mehr Leute YouTube auf dem Fernseher.
Mhm.
Das zählt ja auch voll da rein, dass YouTube sagen, es wird mehr eine Plattform für längere, auch besser produzierte Formate. Und wird halt eigentlich mehr so ein Streaming-Anbieter von Content-Creatern so ein bisschen.
Ja, voll. Deshalb glaube ich auch nicht, dass so Formate wie Joko und Klaas oder so aussterben werden. Es ist nur mehr, dass man diese Formate halt so runterbricht in Teile und man das halt gucken kann, wann man will. Ich glaube, jeder von uns kennt das, dass man irgendwie so Joko und Klaas gegen ProSieben einfach so eine Folge guckt oder Wer stiehlt mir die Show guckt, so mäßig so die, die auch mittlerweile so produzieren, dass jedes einzelne Spiel als YouTube-Video gut funktioniert. Und ich glaube, das ist halt so der Way, weißt du, wie ich meine? Dass man einfach so das Meer dann so guckt oder dass man dann, Wer steht mir die Show, über die Woche verteilt auf YouTube guckt, weil jeden Tag eine neue Folge rauskommt oder ein neues Spiel und am Ende der Woche hast du dann wie die ganze Folge gesehen. Und ich glaube, das führt dann eben so alles ein bisschen zu dem, was wir vorher gesagt haben, dass YouTuber jetzt auch längere Formate machen, die aber irgendwie geil produziert sind, weil es einfach gut funktioniert mittlerweile auf so einem Fernseher, der zu Hause steht und man das einfach so nebenbei ein bisschen gucken kann. So meine Prediction.
Weißt du, wer auch lange Formate macht? Das ist auch wieder eine holprige Überleitung hier. Der Strafverteidiger.
beste Überleitung im Podcast. Ey, yo, das wird die coolste Überleitung. Und los.
Von Jaluze. Das ist der, über den wir neulich gesprochen haben hier in diesem Podcast. Dem wird vorgeworfen, er hätte Spendenbetrug begangen. Und zwar, falls ihr euch erinnert, der hat Geld gesammelt für einen Obdachlosen. Da kamen, glaube ich, 40.000 Euro zusammen. Und das Ganze ist so ein bisschen aufgeflogen, in Anführungszeichen. Wie gesagt, ist ja alles noch Unschuldsvermutung, aber ein Mitarbeiter vom Ordnungsamt der Stadt Essen, wo er lebt und wo auch dieser Obdachlose lebt, für den er 40.000 Euro gesammelt hat, der hat halt diesen Obdachlosen erkannt von TikTok, also von diesen Videos, in denen er Geld gesammelt hat. Und hat dann aber festgestellt, hey, der ist ja immer noch obdachlos, wie kann das sein? Da ist doch 40.000 Euro zusammengekommen. Hat dann mit dem geredet und der meinte dann so, nö, ich habe irgendwie ein paar hundert Euro bekommen, aber wovon redest du, 40.000 Euro? Und daraufhin wurde halt dann eine Strafanzeige gestellt und das ist eine Info, die hatten wir letztes Mal nicht, hat uns ein bisschen gewundert, warum die das Dezernat für Clankriminalität da ermittelt, aber anscheinend ist er, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, Mitglied, Teil der Familie, irgendwie verbandelt mit mutmaßlich dem Remo-Clan, das ist so eine Großfamilie und seit 2020 wurden zwei Mitglieder dieser Familie zum Beispiel für den Diebstahl dieser 3,75 Millionen Euro teuren Geldmünze verurteilt und deswegen hat das anscheinend, also deswegen ist dann dieses Kommissariat zur Bekämpfung von Clankriminalität jetzt irgendwie mit involviert, weil er halt angeblich zu dieser Familie gehört und haben dann, wie gesagt, schon die 2500 Spender da informiert und gesagt, hier, euer Geld ist nicht da angekommen, wo es hin muss und gibt es halt eine Ermittlung wegen Verdacht des Betruges, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung. Das ist auch nochmal krasse Vorwürfe, mehr sind als ich habe irgendwie ein bisschen Geld behalten. Und der absurde Twist ist jetzt, dass der sich jetzt geäußert hat dazu. Aber wo hat er sich geäußert, ist die Frage. Und zwar im True Crime Podcast seines Strafverteidigers. Und ich finde, das ist so eine dystopische Situation. Wie absolut strange ist das? Sein Strafverteidiger hat einen True-Crime-Podcast, der heißt Mundraub.
Mhm.
Und dieser Podcast ist dann der Ort, wo sich zum ersten Mal zu den Vorwürfen halt interviewt von seinem Strafverteidiger geäußert wird. Und sie blenden dann auch, bevor überhaupt dieser Prozess läuft, auch schon so Beweise ein in diesem Video. Also sie führen quasi so einen öffentlichen Prozess. Und der Anwalt sagt es auch irgendwie mehrfach, dass er das ja sonst nicht machen würde, aber weil die Presse jetzt schon komplett ihn auseinandernimmt, machen sie es halt jetzt öffentlich, dass sie da irgendwie Beweise haben, dass, und dann blenden sie da so Fotos ein, so von der Wohnung von diesem Obdachlosen, sagen da, hier liegen Drogen rum und stellen halt eigentlich so neue Vorwürfe dann gegenüber den anderen in den Raum. Also weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber was mich am meisten irritiert hat, ist gerade mit diesem Hintergrund so, seiner Familie wird irgendwie vorgeworfen, das wäre irgendwie so eine kriminelle Familie. Sie blenden da auch so ein Video ein, wo sie anscheinend für diesen Podcast oder, keine Ahnung, zur Beweissicherung, diesen Obdachlosen konfrontieren und halt das filmen und sagen, hast du mich angelogen? Hast du mich angelogen? Und der dann so, ja, ich habe dich angelogen. Ja, ich habe dich angelogen. Also es ist so, es wirkt auch so ein bisschen, weil da stehen dann auch, man sieht das nur so am Rande, aber da stehen auch irgendwie so drei Leute drumherum. Also es wirkt auch so ein bisschen, keine Ahnung, als würden die da so ein bisschen ihren eigenen Prozess jetzt machen und Aufgaben, die eigentlich Aufgaben der Polizei sind, selber übernehmen. Ich weiß nicht, wie ich mich damit fühle. Ich find's ein bisschen weird. Dieser Podcast ist ultra cringe. Also auch dieses Intro davon ist einfach das hat einfach so 10 Sekunden. Wir stöpseln jetzt die Stecker ein und drücken auf Rekord und dann kommt so das Logo Mundraub und da ist auch so nach dem Mund, ist in dem Mund ist so ein Mund drin und dann nach dem Mund ist so eine Pistole vor dem Raub und ja, es ist halt einfach, ich finde das so strange, dass dieser Anwalt so True Crime Podcast hat und dann halt so über seine Fälle auch unter anderem redet, also irgendwie.
Ja, also erstens, ich habe das nicht mitbekommen, zweitens, ich bin froh, dass ich es nicht mitbekommen habe, drittens, kenne ich diesen TikToker nicht. Und ja, es ist schwer, also es ist natürlich eine absolute L-Aktion. Ja, also Großfamilien-Shit und so, keine Ahnung, also man rechnet sich ja dann aus, was da genau abgelaufen ist und wieso das Geld nicht mehr da ist. Aber ich will jetzt ja auch nicht irgendwie mutmaßen, wieso das genau ist. Aber es ist auf jeden Fall komisch, dass ein Anwalt einen Podcast hat. Das ist, glaube ich, relativ unprofessionell und ich würde den jetzt mal nicht als professionellen Anwalt einschätzen.
Ich finde auch, also ich finde, es wirkt so, also keine Ahnung, zumindest von allem, was ich bin ja auch kein Anwalt, aber so, wenn ich mir so das vorstelle, so vor dem Prozess noch, haust du ganz viele Sachen. Ich meine, er ist ja ein Anwalt, da sind halt auch Sachen geschnitten. Also das wirkt auch so, als hätten sie vielleicht manchmal Sachen halt einfach ausgeschnitten, weil er halt irgendwie sich verplappert hat oder irgendwas gesagt hat, was er vielleicht lieber nicht öffentlich sagen sollte vor einem Prozess. Und der Anwalt sagt auch, hey, wir blenden hier nur so ein paar Sachen ein, aber nicht alles, weil manches muss halt irgendwie an die Staatsanwaltschaft gehen. Mhm. Aber gleichzeitig frage ich mich auch, warum machen sie das? Weil es wirkt mehr wie eine Promo-Aktion für den Anwalt. Genau. Und weniger als würde es sozusagen seinem eigentlichen Mandanten helfen, weil dieser Podcast hat weitaus mehr Aufrufe jetzt auf YouTube als alles andere, was die bisher gemacht haben. Ja, halt auch nur 4.500 Views.
Ja, okay.
Also es ist jetzt nicht so, als wäre das eine krasse Gegenbewegung zu der ganzen Berichterstattung, weil die, keine Ahnung, Bildzeitung, was weiß ich, haben ja alle darüber geschrieben. Und wenn das jetzt irgendwie ein Podcast mit 4.500 Views wird jetzt nicht unbedingt das Image rumreißen.
Ja, ja.
Aber ist halt mehr Promo für den Anwalt als für ihn eigentlich.
Ja, oder irgendwie, vielleicht ist der Podcast wirklich so da, dass er halt irgendwie Sachen so legen kann, die dann ihm in der Verhandlung Vorteile bringen, so mäßig. Weißt du, wie ich meine? Weil der kann ja auch genau scripten, was der andere sagt. Also sein Mandant, so mäßig.
Das ist Übung für die Vorladung.
Ja, keine Ahnung. Ich check's auch nicht ganz, aber auf jeden Fall weirde Situation.
Also vielleicht ist er ja auch wirklich unschuldig. Das kann ja sein. Das Einzige, was ich so ein bisschen seltsam finde, ist auch in seiner Begründung, sie behaupten halt, von den 40.000 Euro gingen 20.000 an den Obdachlosen und der hat gelogen, dass es nur ein paar hundert waren. Da stellt sich jetzt die Frage, hey, aber wurden nicht 40.000 gespendet für den Obdachlosen? Ja, weil er sagt, er hat den Restbetrag an gemeinnützige Zwecke gespendet und das kann er beweisen. Und der Obdachlose hätte wohl auch dazu zugestimmt, dass sie das machen. Aber da frage ich mich halt, warum wird das jetzt erst im Nachhinein nach dem Skandal kommuniziert? Weil die 2.500 Leute, die da gespendet haben, haben das ja für diesen Mann gespendet.
Mhm.
Und da kannst du doch nicht einfach entscheiden, ja, der kriegt nur die Hälfte davon, den Rest spende ich irgendwo anders hin, ohne das zumindest mal abzusprechen oder auch zu kommunizieren. Warum wird das jetzt erst hinterher, nachdem es schon ein Strafverfahren gibt, gesagt so, ja, 20.000 habe ich auch an gute Zwecke gespendet, aber ich habe es nie gesagt, aber ich beweise es euch. Ein bisschen sus einfach.
Ja, ganze Situation sus. Alles sus.
Was auch sus ist, eine schlechte Überleitung jetzt.
Heute ist der Podcast der schlechten Überleitung.
Ja, das ist immer so. Das,
am besten mach einfach gar keine Überleitung. Einfach sagen.
Einfach straight ins nächste Thema. Leute, Studie. Eine Studie zeigt, Influencerinnen verleiten Jugendliche zum Kauf. Es gibt eine neue Studie vom Fraunhofer Institut und die haben herausgefunden, dass wir, ne, ich ziehe uns jetzt einfach damit ein, Jugendliche beeinflussen. Ich meine, dass Jugendliche viel Geld ausgeben für so Influencer-Sachen, das ist ja jetzt nicht neu und deswegen geben Marken ja auch Geld dafür aus. Das ist ja auch irgendwie Teil des Businessmodells, wobei es natürlich immer so ein bisschen darauf ankommt, wer deine Zielgruppe ist. Diesen Podcast zum Beispiel hören keine 13- bis 14-Jährigen, zumindest laut Statistik.
Oh, okay.
Vielleicht ein paar Ausreißer.
Sorry, dass du so eine coole Community hast.
So eine erwachsene Community.
Ja, ja.
Aber genau, ich fand es ganz spannend, weil die haben irgendwie 1000 Jugendliche zwischen 13 und 14 befragt und mehr als die Hälfte hat im vergangenen halben Jahr bis zu 50 Euro für, nicht generell für Produkte, die Influencer beworben haben, ausgegeben, sondern für Influencer-Produkte.
Mhm.
Und das fand ich nochmal ganz spannend, weil wir uns das ja immer so ein bisschen auch fragen, oder ich mich zumindest, weil ich kein eigenes Produkt habe. Hast du ein Produkt? Hast du so ein, also abseits von Merch?
Ich hatte mal Kleider, aber sonst nicht, nee.
Ja, aber du hast jetzt nicht irgendwie deinen eigenen Drink rausgemacht?
Nee.
So. Weil ich frage mich immer sozusagen, das muss sich ja krass lohnen, obwohl es da auch, ne, letztes Jahr, als das so ein krasser Boom war oder auch im Jahr davor, auch dann irgendwie so schon Zahlen gab, dass das so ein bisschen zurückgegangen ist, also dass einfach auch so, keine Ahnung, so Dirty und so weiter, dass sich das einfach dann nicht mehr so gut verkauft hat nach dem ersten Hype.
Ja, aber ich glaube, das ist auch ganz normal für Influencer-Produkte, ne? Da musst du auch mit rechnen, dass du am Anfang krassen Hype hast, dann flacht's ab und dann, erst wenn's abflacht, dann geht's ja erst richtig los mit dem Produkt eigentlich.
Ja, und dann, genau, die Idee ist ja so ein bisschen, dass dann halt auch, keine Ahnung, unsere Eltern im Supermarkt stehen und sich mal ein Dirty kaufen, obwohl sie überhaupt nicht wissen, wem das gehört, einfach nur, weil sie Lust haben. Das Paket, das sieht gut aus, sieht lecker aus, ich kaufe das jetzt, ich habe Lust auf einen Eistee. Das ist ja eigentlich das Ziel. So, du kommst quasi als Influencer rein in den Supermarkt und am Ende wird es aber ein ganz normales Produkt, was halt Leute auch einfach kaufen, obwohl sie gar keine Ahnung haben, wer du bist. Und ich finde es aber ganz spannend, diese Zahl zu sehen, weil das, ne, wenn du jetzt sagst, okay, 50% aller Jugendlichen in Deutschland, wenn das jetzt hier repräsentativ ist, geben in 6 Monaten 50 Euro aus, also vielleicht 100 Euro im Jahr für Influencer-Produkte. Das ist schon eine Menge Cash, die da irgendwie reinkommt. Und ich würde jetzt auch mal vermuten, dass es wahrscheinlich jetzt auch sich so limitiert ist auf eine spezifische Menge an Produkten. Ne? Früher war es vielleicht noch Bibis Duschschaum, heute ist es dann vielleicht eher Gönnergy oder sowas.
Ja, also erstmal finde ich die Studie cool und finde auch Influencer-Produkte cool. Ich finde, es gibt mittlerweile richtig nice Produkte. Wir reden ja nachher noch kurz über VitaWeight, aber ich finde, VitaWeight ist so einer meiner Lieblingsprodukte. Aber ich glaube, da geht es halt auch viel um zum Beispiel Klamotten, Ola Kala oder, ne? Also ich finde, also wenn ich mal bei mir beobachte, was ich so kaufe von Influencer-Produkten, ist auch einiges dabei. Also ich kaufe VitaWeight, ich kaufe tatsächlich Prime. Ich fand es am Anfang ultra hässlich. Ich finde es mittlerweile okay, wenn sich so die Geschmacks...
Aber welchen Geschmack? Weil wir hatten das hier schon mal im Podcast und ich hatte das Gefühl, dass der Lemon Lime, und danach habe ich keinen anderen mehr probiert, dass der einfach schmeckt wie Frosch-WC-Reiniger.
Ja, genau. Das habe ich auch gesagt. Also ich den, ja, das schmeckt so wie WC-Reiniger. Aber der rote und der blaue, die sind actually... Die sind ganz okay,
okay. Weil ich muss dir nochmal eine Chance geben. Okay, ich kaufe mal den roten und den blauen.
Ja, Prime, VitaWeight, halt Kleider von Klamotten finde ich cool. Also Ola Kala finde ich ist eine richtig geile Brand. Würde ich jetzt auch mal noch als, in Anführungszeichen, Influencer-Brand bezeichnen. Ich glaube, Bilou ist halt eh immer noch insane krass, auch wenn jetzt da Bibi nicht mehr so viel Werbung macht. Aber das ist ja mittlerweile, Bilou ist ja mittlerweile ein Produkt. das, glaube ich, wirklich geschafft hat. Ne? So,
ja,
abgesehen von Bibi einfach zu funktionieren, was man ja sieht, die muss ja nichts mehr posten. Und
ich weiß auch gar nicht mehr, gehört ihr das noch? Also ist sie da noch involviert? Das frage ich mich immer, weil so, sie hat ja damit gar nichts mehr dazu zu tun.
Ich weiß es nicht, aber ich würde mal hoffen, sie hat es nicht verkauft. Weil dann ist es wahrscheinlich besser für sie, wenn sie noch da beteiligt ist. Ich glaube, ja, die Firma ist sehr,
weil
sehr
sie,
groß.
Sie taucht auf der Website auch nicht mehr auf. Also sie ist auch da so durchgeskippt und ihr Gesicht ist da nirgendwo mehr.
Vielleicht ist es mittlerweile eine Aktiengesellschaft und die hat einfach die Anteile oder so, keine Ahnung. Aber ja, also die hat es ja geschafft. Mhm. Ich sehe immer noch extrem viel Bilou bei Leuten zu Hause. Auch bei Leuten, wo ich manchmal so denke, so, hä, so habt ihr Bilou? Und die wissen dann auch gar nicht, dass das von Bibi ist, ne? Also auch, ne, irgendwelche...
Ach, krass, ja, ja, voll. Mhm.
Ältere,
ja,
Leute, die irgendwie so diesen Duschschaum fühlen. Also ich finde, es gibt auch echt coole Produkte. Deshalb verstehe ich auch, wieso so viele Leute so viel Geld ausgeben für diese Sachen. Ich glaube, man kennt es ja auch bei uns. Immer wenn was rauskommt, holt man sich das. Oder Rob's Chips oder so. Ne? Man holt sich das und testet es. Und ja, wenn es cool ist, kauft man sich es nochmal.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja auch nicht, es schließt sich ja auch nicht aus. Ne? Also
ja,
weil,
ja, genau,
du ein Influencer bist, heißt ja nicht, dass du kein geiles Produkt machen kannst. Ja, das ist natürlich eine Frage, sozusagen, inwiefern werden Jugendliche davon beeinflusst, wenn sie jetzt ihr ganzes Taschengeld dafür raushauen. Das ist natürlich irgendwie eine Frage, wenn die Produkte gut sind. Ich meine, die Frage ist so, früher habe ich mir am Kiosk auch irgendwie so eine gemischte Tüte und einen Eistee gekauft. So, ne? Das war halt dann eher ein Durstlöscher oder keine Ahnung was. Und heute, wenn ich jetzt 14 wäre, wäre es halt vielleicht einfach irgendwie einen Eistee von irgendeinem Influencer.
Yeah.
Weiß ich jetzt nicht, ob das viel schlimmer ist, aber es ist trotzdem vielleicht ganz interessant, das mal zu beobachten, zu gucken, weil in der Studie halt auch rauskam, dass 11%, ne, das ist jetzt nicht die Mehrheit, ne, aber 11% der Leute schon gesagt haben, ich habe auch irgendwie regelmäßige Kaufimpulse und 10% einen unwiderstehlichen Drang, das Produkt zu besitzen. Wobei ich auf mich frage, liegt das jetzt nur an den Influencern? Oder ich hatte als Jugendlicher auch, und ich habe auch heute,
ja, ja,
manchmal immer noch den unwiderstehlichen Drang, ein Produkt zu besitzen. Also ich habe als Jugendlicher mein Geld vor allem für Videospiele ausgegeben, aber da gab es schon so, wenn da irgendwie ein neues Spiel rauskam, da war ich auch so, ich muss es haben und ich muss mein Taschengeld sparen, dass ich es mir kaufen kann. So.
Also ich glaube, das verschiebt sich ja einfach, ne? Es ist ja nicht so, dass die Kinder vor 30 Jahren nicht einen unwiderstehlichen Drang hatten, keine Produkte zu besitzen, sondern die wollten das ja auch. Dann waren es vielleicht irgendwelche Models in irgendwelchen Heften oder Kinderserien und dann gab es da ein Produkt. So, ich glaube, das verschiebt sich halt jetzt, ne? Dafür ist die Auswahl heute einfach viel größer.
Ja.
Ich glaube, früher hattest du dann vielleicht so dieses eine Produkt, so dieses Tamagotchi, das jeder hatte oder so. Und heute hast du halt die verschiedenen Bubbles und dann je nachdem, was in der Bubble gerade cool ist, will man das, ne?
Ja, wobei natürlich schon, und das war ja früher auch der Fall, aber da saßen dann noch größere Redaktionen dahinter. Ne? Das zeigt natürlich schon, dass man auch eine gewisse Verantwortung hat zu gucken, wofür man jetzt Werbung macht und was das eigene Produkt auch nicht
ist. Ja, ja, aber deshalb finde ich es halt auch cool, wenn Influencer Produkte rausbringen, die halt wirklich cool sind. Ich nehme da halt wirklich immer Vitaway das Beispiel, weil das kannst du auch mit gutem Gewissen, kann das ein 6-Jähriger trinken, weißt du, wie ich meine? Ist einfach ein Produkt, das jetzt nicht vollgeballert ist mit irgendwelchen Süßstoffen und weiß ich was. Finde ich, ist einfach so ein, ist jetzt nicht verwerflich, obwohl vieles nicht verwerflich. Klingt nicht so dumm, aber ich glaube, du checkst meinen Punkt. So, ne? Ist halt immer cool, wenn sich ein Influencer hinsetzt und wirklich was macht, was irgendwie so ein bisschen Sinn hat und irgendwie, ne, auf eine Art cool ist. Das freut mich immer sehr.
Ja, ich meine, es ist halt, ne, wir haben halt so Vitamin Water und Tee und Kaugummi, das sind jetzt Produkte, die man halt auch so einfach kaufen würde. Also falls ihr es nicht kennt, das ist von Elias Nährlich, von Sydney und von hier Willi. Und das ist eine gute Überleitung, weil das ist auch gerade Thema gewesen letzte Woche, weil sie, und das war die Headline so ein bisschen, sie haben ein neues Produkt rausgebracht und ist auch auf Instagram angekündigt. Ich glaube, das war vor allem der Fehler. Das Produkt ist das neueste Influencer-Getränk und da ist noch keiner drauf gekommen. Das hat noch keiner rausgebracht, glaube ich. Würde ich mal behaupten. Ich würde sagen, weltweit, glaube ich. Obwohl, ich glaube, es gibt in Amerika so ein paar Schauspielerinnen, die so, ich glaube, hat nicht Jennifer Aniston auch sowas gemacht? Also ich spoilere jetzt einfach, was das Produkt ist. Es ist Wasser. Das Produkt ist Wasser. Es gibt jetzt Wasser in der Flasche von VitaWelt und das hat so ein bisschen Kritik ausgelöst, gerade wenn man so in die Kommentare guckt unter dem Post, weil einige Leute sagen, also Wasser ist Quatsch, sage ich ehrlich, oder trink Wasser aus der Leitung.
Mhm.
Die haben sich dann auch mit dem Account nochmal geäußert, weil zur Info, zum Missverständnis zu vermeiden und dann nochmal erklärt, worum es sich bei dem Produkt eigentlich handelt.
Yeah.
Und tatsächlich ist das gar nicht so verwerflich.
Nee, gar nicht.
Also erstmal, Wasser aus der Flasche ist ja eigentlich auch nichts, also ist jetzt nicht unbedingt das Beste auf der Welt für die Umwelt, klar ist es besser aus der Leitung zu trinken, aber manchmal ist man unterwegs und braucht irgendwie ein Wasser oder ist beim Sport und braucht irgendwie ein Wasser und kauft sich halt eine Flasche. Das finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Aber tatsächlich umgehen sie damit ein Problem, was nicht neu ist. Sie haben es halt nur weird kommuniziert, indem sie einen Instagram-Post dazu gemacht haben. Aber ich weiß nicht, ob du das wusstest, das ist tatsächlich ein sehr bekanntes Problem, was alle Energy-Drink, Soft-Drink-Marken der Welt haben. Die sponsern Sportler oder Musiker.
Ja, genau.
Und das wollte ich auch die müssen gerade natürlich sagen. Dann immer diesen Shit trinken, so.
Ja, ja.
Und du willst natürlich, wenn du irgendwie auf der Bühne bist, keine Ahnung, so Taylor Swift singt da für 6 Stunden, macht, keine Ahnung, ich mach jetzt keine Werbung für irgendwas, soweit ich weiß, aber macht keine Ahnung, Werbung für Red Bull. Du kannst auf der Bühne nicht 10 Dosen Red Bull trinken und das ist das Einzige, was du trinkst die ganze Zeit, so.
Ja.
Und was dann diese Marken machen, ist, die füllen halt einfach Wasser in diese Dosen, dass du immer noch das Marketing hast, aber du kannst ja trotzdem normales Wasser trinken.
Mhm.
Und das ist ein ganz, ganz bekanntes Ding. Also nicht nur die schütten das außen füllende Wasser rein, sondern das ist dann tatsächlich ein offizielles Produkt, was die bekommen, wo dann teilweise auch, keine Ahnung, Monster Energy Wasser oder sowas draufsteht.
Ja, Red Bull hat, glaube ich, so viel ich weiß, auch ein Wasser. Es gibt Red Bull Wasser. Das gibt es, glaube ich.
Aber das kann man auch nicht kaufen, oder? Das ist wahrscheinlich eher so eine Sache.
Ich glaube doch, das kann man kaufen. Doch, ich glaube, irgendwo gibt es das. Ich habe das mal irgendwo gesehen. Meinte ich. Aber vielleicht ist es auch nur ganz, ganz gefährliches Halbwissen. Zu Vitawate kurz. Erstmal finde ich das Design vom Wasser ultra geil. Ich finde das Design ultra nice von dieser Flasche. Und ich verstehe nicht, ich verstehe schon nicht ganz, wieso das so gehatet wird. Klar, vielleicht ist es teuer oder so, aber andererseits, San Pellegrino ist auch teuer. Aber ich verstehe den Move ja komplett. Also so viel ich weiß, wird ja Vitawate, ich weiß nicht, ob dieses Jahr oder bald irgendwie einen Fußballclub sponsern, meinte ich. Oder habe ich irgendwie mal gehört?
Ja, genau.
Und dann macht es ja absolut Sinn, dass die ein Wasser rausbringen. Dann trinken die dort alle aus so geilen Vitawate-Flaschen. Also ich finde das jetzt gar nicht verwerflich, so mäßig gesagt, ne? Also, oder ist ja am Ende ein Wasser. Das Einzige, wo du drüber haten kannst, ist, dass der Preis teuer ist und vielleicht von wo es kommt. Aber an sich, ja, finde ich es bisschen komisch, dass jetzt dort so krass gehatet wurde. Und abgesehen davon sind ja aber auch die normalen Vitawates eigentlich gar nicht ungesund. Also die könnten eigentlich Sportler ja auch trinken, aber ich glaube schon, dass so ein Move ist, dass wirklich so, wenn du dann im Leistungssport bist oder einfach so, weißt du, dass dann dort einfach richtig viele Flaschen irgendwo liegen, so in der Kabine, dann wird es getrunken.
Ganz nice, manchmal einfach.
Ja, ja, ist ja eigentlich was Gutes so, ne?
Aber ich weiß nicht, kennst du die Story von einem der erfolgreichsten Wassermarken in Amerika?
Welches?
Die sind nämlich genauso entstanden. Die heißen Liquid Death. Das ist so ein, die gibt es jetzt seit 5 Jahren. Das ist so eines der gehyptesten. Das ist eine Dose und da ist nur Wasser drin, ne? Also es ist einfach eine Dose. Aber das ist eine Dose, die so ein krasses, ne, ich meine, die heißen Liquid Death, ne? Also das ist so eine Dose, die halt so ein krasses, so Metal-mäßiges, so halt wie so ein Energy Drink designt ist, aber das ist halt ein Wasser in der Dose. Und die Story dahinter ist, dass das entwickelt von einem Grafikdesigner, der 2009 halt auf so einem Konzert war und gesehen hat, dass halt da Leute Wasser aus Monster Energy Dosen getrunken haben. Und ihm dann halt aufgefallen ist, ey, sozusagen, warum ist Wasser eigentlich so uncool? Und sozusagen diese ganzen Promis müssen alle so tun, als würden sie irgendwie Energy Drinks trinken, wo sie eigentlich Wasser trinken wollen. Lass doch einfach Wasser machen, was halt ähnlich einen geilen Marketing-Effekt hat, was halt so richtig cool aussieht. Und Leute denken so, ey, das ist das geilste Wasser der Welt, weil es halt einfach geil im Kühlschrank aussieht und man irgendwie Bock drauf hat, weil es halt irgendwie cool vermarktet ist. Und das hat halt unglaublich gut funktioniert und ich glaube, sind die halt auch mehrere 100 Millionen Dollar wert.
Ja.
Mit halt einfach Wasser aus der Dose mit einem coolen Design.
Obwohl ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, ich weiß nicht, ob ich es cooler finde, Wasser aus einer coolen Dose zu trinken oder einfach San Pellegrino aus einer PET-Flasche. Muss ich nochmal überlegen, was ich wirklich cooler finde. Aber vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Ami-Ding. Aber ich habe jetzt doch kurz überlegt, kennst du das beim Flughafen, diese Wasser, die so in diesen viereckigen, glänzenden Pappdingern drin sind? Die gibt's oft so, wenn ein Flug Verspätung hat und dann wird so gratis Wasser verteilt.
Ja, genau, ja. Oder so auch bei der Deutschen Bahn so dieses.
Die sind so silber. Also, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Das sieht schon fancy aus, finde ich. Man erwartet dann immer so, wird etwas ultra geiles und dann ist halt einfach Wasser ohne Kohlensäure noch drin.
Ja. Und es schmeckt auch immer so ein bisschen nach Pappe.
Ja, genau. Es schmeckt ein bisschen nach Pappe. Deshalb, aber ich check dann den Effekt schon, dass vielleicht, wenn die Flasche cool aussieht, dass es dann nice ist, irgendwie so mäßig. Wird, glaube ich, in Europa nicht so gut funktionieren, aber in den USA.
Ja, genau, das ist ein amerikanisches Ding, weil die Amerikaner ja auch irgendwie, glaube ich, nicht so viel Wasser trinken, wäre jetzt so mein Vorurteil. Die trinken, glaube ich, auch einfach generell mehr Softdrinks und deswegen brauchen sie vielleicht einfach cooleres Wasser. Aber was ich ganz spannend fand an diesem Shitstorm ist, dass sie halt, ne, sie haben ja dieses Statement gemacht, so, ne, dieses Wasser, das gibt es dann nur in ausgewählten Spätis und das soll dann auch das günstigste sein. Also das war ihnen ganz wichtig, dass sie sagen so, ey, wir wollen halt einfach, ne, Leute kaufen halt Wasser im Späti und wir wollen aber halt, sagen, der günstigste Anbieter sein, was finde ich ganz cool ist. So.
Ja, ja.
Und ansonsten gibt es das nicht. Das gibt es nicht im Online-Shop, das gibt es nicht im Supermarkt. Das ist wirklich nur für Sponsorings, dass Leute dann halt Wasser mit dem Branding trinken können. Ja,
ich call rein, das wird früher oder später auch in Shops kommen. Einfach jetzt noch nicht.
Ja, aber ich meine, klar, vielleicht wird es auch einfach, alle wollen dann das Wasser haben und wird es das neue Hype-Wasser. Das neue San Pellegrino.
Man muss schon auch mal Props geben, wenn du es schaffst, Wasser zu machen. Weißt du, wie ich meine? So, da musst du schon.
Ja, Props an Nestle und Volvic, die haben es richtig.
Also, nee, du musst schon ein bisschen Credibility haben, dass du Wasser machen kannst, einfach als Influencer. Und klar wird viel gehatet so mäßig, ne, aber dass du es dann wirklich machst, ist schon irgendwie cool.
Ich verstehe, was du meinst, aber ich würde das Argument bringen, es gibt kein simpleres Produkt außer Wasser.
Ja, aber habe ich mir auch gedacht, aber jetzt stell dir mal vor, wüsstest du, wohin du gehen müsstest, wenn du Wasser machen willst? Da gibt's doch safe dann so aber 40 Produktionen, die dann so sagen, ja, wir haben das Wasser, dann kann man so mit den Mineralien, also wahrscheinlich auch mal eine ultra eigene Wissenschaft. Also das klingt vielleicht so easy, aber am Ende steckt dann wahrscheinlich so voll viel auch eben so mit Mineralien und von wo kommt das bla 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 dahinter. I guess. Also
von dem, was ich von Wasser weiß, hätte auch keine Ahnung, wo ich einen Energy Drink herbekomme, ehrlich gesagt. Das fände ich noch komplexer, damit es dann auch gut schmeckt. Aber es ist ja...
Bei einem Energy Drink würde ich noch so denken, ja, da gehst du halt zu so einer Produktionsfirma, die Energies macht. Die haben irgendwo so ein Labor. Gibt's ja für Wasser auch, aber für Wasser ist es irgendwie so so ein bisschen weiter weg, weil man denkt sich so, es ist eigentlich so easy, aber wahrscheinlich gibt's dann auch irgendwo ein Labor, wo einfach Wasser testet wird und dann hier ein bisschen mehr Mineralien, ein bisschen weniger Mineralien mit Kohlensäure, ohne, wie viel Kohlensäure und so. Aber wahrscheinlich, ja, gibt's auch Produktionen, die das machen, ne?
Also ich weiß gar nicht, ob das so komplex ist, weil ich glaube, was so die Kritik immer ist an so diesen großen Wasserproduzenten, so Nestle und so weiter, ist, dass sie halt, die gehen halt in irgendeine Gemeinde, zahlen denen irgendwie ein paar Cent pro Kubikliter und verkaufen es dann für 3 Euro pro Flasche weiter. Und pumpen einfach deren gesamtes Grundwasser ab. Ja, aber ich glaube nicht, dass das hier der Fall ist.
Ja, die sollen einfach in die Schweizer Berge gehen, dort irgendwie Wasser abzapfen und gut ist.
Obwohl ich auch nicht weiß, wo haben sie das Wasser her? Wo kommt das Wasser her? Der nächste.
Ja, eben, wie gesagt, in die Schweizer Bergen gehen und dann dort Wasser abzapfen, gut ist.
Da kommt es her. Frisch aus der Schweiz.
Ja, Swissmade draufschreiben, ja. Dann ist gut.
Das klingt auch direkt ein bisschen fancier, wenn man sagen kann, das ist Schweizer Wasser. Das klingt tatsächlich so ein bisschen, das erinnert mich an dieses Fiji-Wasser. Kennst du das?
Ja.
Das ist unglaublich teures Wasser, weil es halt aus Fiji kommt.
Mhm.
In Amerika ist das irgendwie viel größer als in Deutschland. Ich habe das in Deutschland, gibt es das glaube ich auch, aber ich habe es noch nie so wirklich wahrgenommen. Aber in Amerika kenne ich Leute, die nur Fiji-Wasser trinken. So, die kaufen nur dieses Wasser, weil sie sagen, es ist das bessere Wasser.
Mhm. Ich habe es 1-2 Mal probiert, schmeckt halt wie Wasser.
Nee, voll, ja, genau. Genau, also, aber es ist schon sehr dekadent. Und wer nicht dekadent ist, oder irgendwie doch, das ist ihm ganz wichtig, ist Julienko. Julienko hat nämlich jetzt ein 30-minütiges Statement-Video hochgeladen, weil in letzter Zeit werden ihm sehr viele Vorwürfe gemacht. Er wäre abgehoben, er wäre dekadent, es geht nur noch um Luxus. Und dieses Video fängt sehr amüsant an, weil er sagt, er ist nicht dekadenter als früher. Wir sehen es nur mehr.
Mm.
Was, also irgendwie kann ich ihn verstehen, aber irgendwie ist es auch eine weirde Begründung, weil er sagt auch zum Beispiel so, ey, ich bin auch früher in Privatjets geflogen, ich habe es halt nur nicht so viel zelebriert wie jetzt, was es ja nicht besser macht, die Kritik, dass man sagt so, yo, Privatjets, keine Ahnung. Und er sitzt halt da in seiner sehr teuren Wohnung vor so einem Gemälde an der Wand mit so einem goldenen Pulli und einer Uhr, von der ich einfach mal davon ausgehe, weil ich keine Ahnung habe, was Uhren kosten, dass sie sehr teuer ist. Und dazu hat er noch so ein silbernes Armband an der Hand, was sicherlich so auch von Hermes ist oder sowas. Und erzählt halt, dass er halt das einfach geil findet. So, er mag das halt und er schämt sich dafür nicht. Und da sind so ein paar Aussagen drin, die ich einfach ein bisschen amüsant fand. Zum Beispiel, es gibt Dinge, für die andere Leute Geld verdienen, zum Beispiel, um sich ihre Familie zu kümmern. Das sind aber nicht die Dinge, die er zeigen will. Er will halt einfach zeigen, wie er ein geiles Leben hat. Und früher hat er das für die Klicks gemacht, sagt er auch. Also früher hat er irgendwie so das teuerste Eis der Welt gekauft, um halt damit Klicks zu machen, weil es ein geiles Thumbnail war. Und jetzt macht das aber, weil es ihm Spaß macht. Und sagt dann auch, ja, er kauft halt irgendwie lauter Markenklamotten, aber Tanja setzt sich halt damit auch auseinander und die sagt ihm dann, was dann die Geschichte hinter der Marke ist. Und dann ist es halt nicht nur Dior, sondern er weiß auch, was da für eine Kunst dahinter steckt. Und deswegen ist es halt mehr als nur ein Klamottenstück für ihn. Und er holt sich auch oft einen Döner, sagt er auch. Er holt sich oft einen Döner, aber man macht halt keine Fotos von, deswegen kriegen wir das nicht mit. Also,
interessant.
Es ist ein sehr interessantes Statement, weil er, glaube ich, einfach nur erklärt, warum ihr Luxus geil findet.
Ja.
Was ja eine legitime Position ist. Also ich verstehe das auch irgendwie, dass er Luxus geil findet, weil deswegen ist es ja Luxus. Aber also es gibt ja trotzdem berechtigte Kritik daran, dass das ist, was man Leuten vorlebt. Und keine Ahnung, im Privatchat fliegen auch nicht so geil ist.
Ja, ich glaube, er macht es jetzt, glaube ich, einfach nicht auf die sympathischste Art, weil es gibt ja schon Leute, die das auch so leben, aber irgendwie kommt es halt ultra sympathisch rüber bei Gewissen, weißt du, wie ich meine? Ich weiß auch nicht, wie die das machen.
Ja, voll.
Ja, er hat jetzt, keine Ahnung, bei ihm ist irgendwie ein bisschen, ich sag mal so, jetzt nicht die sympathischste Art, das so vorzuleben. Ne, machen kann er ja, was er will, das ist ja seine Entscheidung.
Ja, das ist auch nicht das sympathischste Statement dazu.
Ja, das Statement ist Quatsch. Das ist Quatsch. Also am liebsten, besser sagt man einfach gar nichts zu, als so ein Statement zu machen. Ich weiß auch nicht. Ist Quatsch.
Ja.
Aber ich meine, leben kann er, wie er will, ne, ist ja seine Entscheidung.
Voll ist ja auch sein Geld. Also, und aber sozusagen, ich verstehe auch, dass ihn das wurmt, dass andere Leute ihn jetzt dafür kritisieren oder teilweise auch seine Fans ihn kritisieren. Und er sagt auch eine Sache am Anfang des Videos, wo ich sage, da würde ich ihm auch komplett zustimmen, dass er sagt so, er nimmt da halt so Trendschübe wahr, dass Leute halt, also er meint so, für ihn wäre das okay, wenn jemand drunter schreibt so, ey, ich finde den Content jetzt hier nicht so geil, weil warum postest du nur Luxus? Aber was er meint, was er halt auch wahrnimmt, und das glaube ich ihm auch, dass es halt oft nicht ist, ey, diesen Post finde ich jetzt aus den und den Gründen nicht geil, sondern Leute einfach sagen, Julienko ist so scheiße, weil irgendjemand das gesagt hat, und dann sagt irgendjemand anders, ey, ich finde Julienko cool, und dann schwingt es wieder oben und Leute sagen, ey, Julienko, also das ist so ein, dass Leute dann einfach viel darauf hören, was andere Leute erzählen, so an Meinungen raushauen, und dass das dann von ganz vielen übernommen wird und dann sich halt auch in seinen Kommentaren widerspiegelt, dass Leute ihn halt einfach dann beleidigen und ihn einfach komplett scheiße finden, anstatt auch inhaltlich darauf einzugehen und zu sagen so, ey, warum postest du nicht mehr authentische Sachen aus deinem Leben und einfach nur die ganze Zeit hier, ich bin Abu Dhabi und fahre mit einem Bentley übers Wasser. So, das ist ein bisschen, das ist nicht meine Art von Content, den ich gerne sehen würde, was ja berechtigte Kritik ist.
Ja, ja.
Aber wie du schon meintest, er macht ist halt alles nicht unbedingt so sympathisch, und ich weiß nicht, warum das so ist. Also er war ja früher, gerade in dem Kontrast zu Bibi, würde ich persönlich sagen, der als sympathischer von den beiden wahrgenommen wurde.
Ich fand beide sympathisch. Ich fand jetzt nicht, dass der sympathischere war. Boah, ich weiß es nicht. Boah, ist noch schwer zu sagen, wieso das jetzt bei manchem sympathisch rüberkommt und bei ihm nicht so. Ich glaube halt schon, dass er so viele von diesen Klischees einfach bedient, ne? So eben so dieses Dubai, Dior, Pulli, weißt du, so, und es sind halt so diese Klischees, die halt auch oft verbunden werden mit irgendwelchen Leuten, die so ein bisschen dubiose Sachen machen. Ich glaube, das ist vor allem, weil ich glaube jetzt auch nicht, dass Roger Federer nicht mit dem Privatjet fliegt, so mäßig. Aber dem wird es halt niemand übernehmen.
Ja, vor allem, vielleicht kommt es auch, wo das Geld herkommt. Ne? Vielleicht ist es auch mehr so, weil bei Roger Federer würdest du sagen, okay, der ist halt einfach ein krasser Sportler, und deswegen sozusagen, das Geld kommt jetzt nicht so von als Influencer, also vielleicht ist der Neid da auch größer oder auch die Verantwortung größer, weil sozusagen das ist ja sein Business, und das sagt er auch in dem Statement, dass er sagt so, es ist halt mein Business, von meinem Leben zu posten, und damit verdiene ich auch mein Geld. Also er sagt, glaube ich, genau das, dass er sagt, ich kaufe halt das teuerste Eis der Welt, und das Video dazu verdient das Fünffache von dem, was das teuerste Eis der Welt gekostet hat.
So, ja, das checke ich ja auch, aber das ist was anderes als teure Klamotten oder so. Also, teure Klamotten machen jetzt nicht ein Video
voll.
Besser.
Ja. Tatsächlich finde ich, dass dieses Statement-Video komplett dadurch abgewertet ist, dass er da halt in diesem goldenen Pulli mit dieser Uhr in dieser sehr teuren Wohnung sitzt, anstatt es halt am Dönerstand zu machen. Es wäre ein sehr viel geileres Video gewesen, wenn er gesagt hat, so, ey, ich poste jetzt die nächste Woche, poste ich einfach nur noch die Billo-Klamotten, die ich auch trage, das McDonald's-Essen, was ich mir auch reinziehe. So, ich poste einfach mal so, was real auch noch passiert in meinem Leben und nicht nur die ausgewählten Momente. Weil da hat er ja schon recht. Natürlich postet er nur die Momente, wo er auch weiß, das gibt eine Menge Likes. Das sind die krassesten Momente in seinem Leben, wo halt die extravagantesten Sachen passieren. Einfach nur, ich sitze gerade auf dem Klo, ist natürlich jetzt nicht unbedingt der Content, den er postet, der aber auch real ist und auch Teil seines Lebens.
Ja, yeah. Aber ja, ist auch irgendwie ein quatschiges Thema insgesamt. Also er soll ja machen, was er will. Statement ist ein bisschen quatschig. Ja, Julienko halt, ne?
Ja, eine andere Person, die diese Woche auch über das Thema Influencer verdienen sehr viel Geld geäußert hat, ist Trimax. Der hat nämlich in einem Stream kurz darüber geredet. Der Clip wurde jetzt dann auch viel geteilt. Er hat ein rotes Getränk getrunken und der Chat ist komplett ausgerastet und zählt das halt auch richtig gut so. Was ist das? Was trinkst du da? Was ist das rote Getränk? Ist das Isoclear, Energy oder Eiweiß? Was sind die besten Geschmäcker?
Yeah.
Ja, nimmst du das auch so wahr, wenn du streamst?
Ja, also seine Aussage war ja basically, die Zuschauer sind schuld, wieso Influencer so reich sind, weil, und sein Beispiel war dann halt so, guck, ich nehme jetzt hier im Schluck einen Stream einen Schluck, hat einen Schluck genommen, und dann war der Chat halt instant voll mit, was ist das, ist das neue Produkt und so, bla bla bla. Ja. Und er hat halt so ein bisschen das auf die Schippe genommen im Sinne von, ey, guck, wir verdienen halt so viel, weil wenn ich jetzt hier einen Schluck nehme vor 20.000 Leuten, dann will fragen wissen, wirklich 400 Leute, ey, was ist das für ein Drink so mäßig? Und ich fand's eigentlich von ihm ein ultra geiles Statement so, Weil es ist ja wirklich so, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Es ist ja so, dass alle, allgemein die Marketingbranche ist nicht abhängig von Aufwand, sondern die Marketingbranche ist abhängig von Reach, weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Also
ja.
Deshalb geht auch so dieser Vergleich nie mit, boah, ihr verdient viel zu viel mit dem Aufwand. Klar, es ist ultra viel Geld, also wirklich ultra viel Geld, unglaublich viel Geld. Aber ne, am Ende wird halt nicht die Arbeit bezahlt, sondern die Reach. Und das ist einfach so. Das ist auch bei einem Musiker so. Ein Musiker, der 20 Millionen Streams hat, hat nicht mehr Aufwand als ein Musiker, der 1000 Streams hat. Aber der verdient halt die Millionen, weil halt einfach viele Leute denen zuhören und viele Leute zu Konzerten kommen so mäßig. Und so funktioniert das halt einfach. Ne? Und deshalb fand ich das Statement eigentlich voll gut von Trimax. Und ich glaube, das versteht man ja auch, ne, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt.
Ja, es passt auch gut zu dieser Umfrage, ne? Also weil die Frage so ein bisschen ist, sind die Influencer schuld, weil die halt diese Produkte pushen? Oder ist es nicht einfach in der Natur von Menschen, keine Ahnung, wenn jetzt Taylor Swift irgendwas trägt, dann rasten auch eine ganze Menge sozusagen Menschen, die nicht 14 sind, sondern die 35 sind, komplett aus und gucken plötzlich den Super Bowl, obwohl sie das eigentlich nicht interessiert, nur weil Taylor Swift auch vielleicht da ist. Mhm. Sozusagen, also dass Leute, die man geil findet, einen Einfluss auf einen haben und das auch das eigene Verhalten beeinflussen, ist nicht neu. Und was er ja damit so ein bisschen bloßgestellt hat, ist, es gibt halt beides. Ne? Es gibt diesen Push-Faktor. Influencer sagen, das ist ein geiles Produkt, kauf das. Und dann hören Leute denen zu, weil sie ihnen vertrauen. Aber es gibt auch umgekehrt diesen Pull-Faktor. Leute mögen einfach Trimax, finden den geil und vertrauen ihm so sehr, dass sie halt auch so sein wollen wie er. Oder halt einfach wissen wollen, was er für Sachen gut findet. Das heißt, wenn er was trinkt und sie wissen nicht, was es ist, was er trinkt, dann wollen sie sofort wissen, was das ist, damit sie das in ihren eigenen Entscheidungsprozess mit einbeziehen können, ob sie das jetzt vielleicht auch trinken sollten oder wollen. Also es ist nicht nur eine Seite, ne? Es ist nicht so, die Influencer sind nicht an allem schuld.
Ja, ich glaube, überall, wo halt eine Reach ist, gibt es Leute, die das wollen. Ist ja beim Radio nicht anders, ist bei einer Zeitung nicht anders, ist in einem Fußballstadion nicht anders.
Ja.
Ne, wenn Leute da sind und man was vermarkten kann,
Product Placement in
dann
Filmen
wollen das halt.
So.
Ja, genau. Ist ja überall so ein bisschen das Ähnliche. Ne? Und wenn die Nachfrage da ist, dann ist eine Nachfrage da. Das klingt immer so dumm, aber Firmen bereit sind, da Geld zu investieren und der Influencer sagt, ey, oder der Creator, ich sag lieber Creator, findet, ey, ist eine coole Firma, ja, lass das machen, dann wieso nicht, ne?
Ja. Das ist auch gar nicht verwerflich. Aber es zeigt nochmal mehr, finde ich. Also was das Trimax-Beispiel auch zeigt, ist zum Beispiel, keine Ahnung, ein Montana Black, der halt in einem Stream raucht.
Ja, ja.
Was für einen Einfluss das hat, ne? Also weil er muss jetzt nicht Werbung für Zigaretten machen, aber genauso wie Trimax einfach nur ein rotes Getränk trinkt, völlig ohne Label. Das beeinflusst halt schon Leute, dass die sagen, okay, wenn der das macht, dann will ich das auch, ne? Und das ist dann, man hat halt schon eine Verantwortung.
Ja, aber das mit dem Rauchen finde ich auch wieder so ein Beispiel. Ich finde das immer so schade, dass immer so auf Influencern rumgehackt wurde. Also wenn du Filme anguckst, das ist ja unglaublich Narcos, wie viel da geraucht wird.
Ja,
Jeder Film, der in der Vergangenheit spielt, wie viel da geraucht wird. Und das wird ja oft noch viel öfters geguckt als irgendwelche Influencer und so. Ja, klar, Influencer spielen auch einen großen Part da drin, ne? Aber ich finde es dann schon immer hart, wenn man dann immer sagt, boah, dieser Monte, der, weißt du, ich meine, darf das nicht. Aber jeder Hollywood-Film, der 500 Millionen Mal angeguckt wird, kann die Hauptrolle 1,5 Stunden lang durchrauchen und es stört irgendwie niemand so mäßig.
Das hast du völlig recht. Ich meine, gerade die in der Vergangenheit spielen, zeigen ja auch so ein bisschen, das war halt damals so.
ja, genau.
Ich finde es ein gutes Argument. Ich finde nicht, dass man deswegen sozusagen Monte die Verantwortung absprechen muss, aber dass man eher andersrum sagen müsste und sagen müsste, okay, sollte man vielleicht in Hollywood-Filmen auch das ein bisschen reduzieren, einfach aus Vorbildfunktionen. Wobei die Filme ja auch von älteren Leuten konsumiert werden.
Ja, genau.
Meistens, ne?
Aber ich habe gerade gestern darüber geredet, ist lustig, weil ne, wenn du jetzt in die Zukunft denkst und vielleicht Rauchen so mäßig noch uncooler wird, ne, als vor 30, 40 Jahren war das ja ultra cool. Aber immer wenn ein Film in der Vergangenheit spielt, muss ja geraucht werden. Du kannst ja nicht einen Film in der Vergangenheit drehen, wo nicht geraucht wird.
Ja, genau, das ist halt einfach
voll funny.
Die Realität gewesen.
Ja, genau. Weil sonst wäre der Film voll nicht authentisch. Irgendwie funny, finde ich. Das heißt, die müssen
Ich habe das in letzter Zeit ganz anders erlebt. Ich habe neulich, bei Saltburn haben die halt Corona-Masken auf und ich dachte mir die ganze Zeit so, wenn das jemand in 30 Jahren sieht, versteht er das überhaupt nicht wahrscheinlich. Also, wie das so daherkommt. Naja, egal. Danke dir, dass du heute hier dabei warst.
Ey, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Sorry für die bisschen chaotische Folge hier, aber wir sind in Island. Ich glaube, du hattest auch noch nie einen Gast in Island.
Nee, dann, auf jeden Fall.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr, sehr gefreut.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast hier. Und gibt es irgendwas, was du shoutouten willst? Was sollen Leute sich angucken von dir?
Ja, wir haben tatsächlich hier die letzten 2 Tage in Island ein Musikvideo gedreht. Das kommt heute Abend raus. Das heißt, wenn der Podcast draußen ist, ist das Musikvideo schon draußen. Guckt euch das an. Wir haben ein sehr, sehr schönes Musikvideo gedreht. In der Kälte draußen. Zu einem cozy Häuschen. Shoutouts an Leon, der das Ganze gefilmt hat und geschnitten. Sehr cool geworden.
Nice.
Genau.
Ja, cool. Dann ganz viel Spaß in Island noch.
Safe. Vielen Dank für die Einladung. Und
bis nächsten Samstag.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.